Herzlich willkommen bei unserer ersten richtigen Folge Nonstop Nuts. Wenn ihr erfahren wollt, ja, was das Allgäu mit unserer Gründung zu tun hat, wie unsere erste Maschine entstanden ist und wie Kaltakquise mit dem Kinderwagen funktioniert, dann bleibt jetzt dran. Timo, Maschine Nummer 1. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, wie das mit dem Akkuschrauber bei uns in der Küche uns um die Ohren geflogen ist. Das war nicht Maschine Nummer 1. Das war ja eher das Funktionsmuster, wie man Neudeutsch so schön sagt, oder der Prototyp. Wie ging es danach weiter? Also, ich kann mich nur erinnern, die war ja damals hochschwanger und dachte, das Kind kommt gleich bei uns in der Küche, weil die so fix und fertig war, dass mein
Im
Daniel
wievielten
diesen Trick zu
Monat?
Hause im 9. doch nichts bauen konnte, was er mir versprochen hat. Und ja, dann war das ja schon durchaus nur ein ganz schöner Prozess und ganz schönes Tüfteln, bis dann Maschine Nummer 1 eigentlich fertig
Ich meine,
war,
du kannst
der erste
natürlich
Prototyp.
einen Ticken vorspulen. Klar, am Anfang, wie du es schon so schön gesagt hast, du machst natürlich erstmal ein Funktionsmuster, um die Funktion, frische Nusscreme muss rauskommen, abzutesten. Viel natürlich mit Sachen, die du da hast, mit Sachen, die du einfach zusammenschraubst, die du zusammenkaufst. Wenn dann im Prinzip mal was rauskommt, geht es ja eigentlich in die klassische Auskonstruktion. Das hast du in der letzten Folge eigentlich auch so schön gesagt. Ich habe ja meinen Job damals bei Arino gehabt, deswegen haben wir das ausgelagert an ein Konstruktionsbüro, dass ich sozusagen zu 100%, 120% meine Zeit im Ari schenken kann. Die haben uns das Gerät natürlich dann nach meinen Vorgaben auskonstruiert. Dann gehst du ja in die Fertigung. Ja? Da wird es natürlich spannend, weil ab da kostet es Geld.
Das haben wir privat übrigens vorfinanziert, also weil da hatten wir das Geld
Mit
so
der
noch
Hilfe
nicht von der Bank.
von der
Ja,
Volksbank,
also
oder?
dann später, aber die allerersten Teile haben wir wirklich
Stimmt.
komplett privat von unserem damals noch Ersparten, wo ist das eigentlich geblieben? Egal.
Steckt hier irgendwo in der Firma?
ja, so sind wir damals durchgestartet
Genau,
im
haben eigentlich im
Prinzip.
Prinzip die Teile gefertigt. Das ist dann alles bei meinen Eltern im Außenlager Allgäu im Keller angekommen. Und ich habe dann, so wie man es eigentlich sich vorstellt, mit meinem Paps im Keller zusammen die ersten Geräte zusammengeschraubt. Klar, erstes Gerät in Betrieb genommen, da musst du natürlich dran feilen, bohren und weiß Gott was machen, dass dann zum Schluss was rauskommt. Da kam dann endlich Nusscreme raus. Dann haben wir eigentlich die letzten, was heißt die letzten, dann die nächsten dieser 25 Prototypen auch weiter zusammengeschraubt und mussten die ja dann ja auch irgendwie unter die Leute verteilen, ja?
Ja, aber bis wir überhaupt so weit kamen, sind ja lauter Fuck-ups passiert, darf man das sagen. Aber davon lernt man natürlich am
Hab's.
meisten. Wir hatten unsere ganze Fertigung und unsere ganzen ja, Handwerksbetriebe, die kamen alle aus der Region. Also ihr müsst euch vorstellen, unsere Generation kann sich keinen eigenen Produktionsbetrieb mehr leisten. Wir können keine große Halle mehr hinstellen, 20 Leute einstellen, die dann irgendwie Schreiner gelernt haben, Metallbauer sind und. Also haben wir irgendwo das ganze Know-how, die IP, ja, das ganze Patentwesen dahinter. Das ist unser Eigentum, ja, das ist in unserem Besitz. Wir sind die Urheber quasi von Supernatural, von einer Maschine, die aus Nüssen Nusscreme presst. Haben aber uns Fachleute geholt, die das Handwerk schon beherrschen und wir wollen denen ja keine Jobs wegnehmen, sondern eher mit einem Projekt ja, ihren eigenen
Ja, und die
Betrieb
Region
supporten und die
unterstützen.
Region unterstützen. Und wir sind ja gebürtig aus dem Allgäu. Also war für uns klar, dass das eigentlich alles aus dem Allgäu kommt. Nur eine ganz bestimmte Sache, die gab es so im Allgäu damals nicht. Da musste man ganz knapp über die österreichische Grenze drüber. Und was ist passiert? Kannst du dich nur erinnern. Die komplette Sendung.
Kam hier an, so wie Pakete von
Also vom
Pakets
letzten Arbeitsschritt. Das sind ja zig Arbeitsschritte, wie die Teile dann
gefräst,
bearbeitet werden, die ganzen
gestrahlt, dann
Metallteile.
kommt die Oberfläche drauf. Und wir nennen jetzt keine Namen, aber
Nee.
so wie natürlich irgendwie Pakete von Zulieferanten hier ankommen, kann man sich ja vorstellen, Kiste aufgerissen, es haben Teile gefehlt, es war ein Riesenloch drin, die Teile, die drin waren, hat irgendjemand wieder
Die waren
reingestopft.
alle kaputt. Also wir konnten sie
Vom
nicht verwenden.
Abdruck kann man ja sagen, dass es mit Sicherheit eine Landstraße mit Rollsplitt war, weil der Rollsplitt noch in der Teile drin gesteckt ist.
Wir konnten es nicht
Und
verwenden,
dann sitzt
die
du.
Sachen waren
Dann sitzt
unbrauchbar.
du hier, hast im Prinzip, das war ja nur vor dem Darlehen, eigentlich dein eigenes Privatvermögen da in die ersten Teile reingesteckt, die du gestreichelt hast. Und fragst dich, okay, ist das jetzt hier eigentlich schon rum, bevor wir irgendwie die ersten Maschinen zusammengeschraubt haben, weil irgendwie neue Teile können
Wir
wir uns
hatten
nicht wirklich
natürlich auch
leisten?
die super Idee, das der Versicherung zu melden, ja, einen Transportschaden draus zu machen. Aber um euch da juristisch auch mal abzuholen, das ist leider so, wenn es über eine Landesgrenze geht, dann funktioniert es mit der Haftung nicht mehr so. Und wir sind wirklich komplett zu 100% auf den Kosten sitzen geblieben und mussten alles nochmal von vorne machen.
Von dem einen Teil. Also haben wir nochmal ein bisschen was zusammengekratzt.
War ja sehr, sehr schmerzhaft, die
Erfahrung. Was, glaube ich, wichtig ist, im Prinzip haben wir eigentlich nicht wirklich Geld von Freunden genommen. Man sagt ja immer so klassisch Family, Friends und so weiter und so fort, unterstützen am Anfang. Können sie, aber überlegt es euch gut, weil zum Schluss, am Geld scheiden sich die Geister, da zerstört man teilweise vielleicht auch Freundschaften. Also von dem her, wenn jemand was geben möchte, kann er natürlich irgendwas beisteuern, aber das würde ich eigentlich fast nicht machen. Geht lieber zur Bank, ist natürlich jetzt gerade auch nicht die beste Zeit. Ja, also ich glaube, das, was wir damals bekommen haben, das ging auch nur zur damaligen Zeit. Aber zudem haben wir halt dann einfach irgendwie den Rest, den wir noch hatten, zusammengekratzt, haben die Teile nochmal gefertigt, haben sie nochmal gestrahlt, haben sie nochmal in die Oberfläche gegeben, sind selber hingefahren, haben sie abgeholt.
Ganz genau.
Haben wir im Übrigen spannenderweise, glaube ich, irgendwie die ersten 50, 100, 150 Maschinen sind wir alle selber gefahren, weil ab da haben wir nichts mehr versendet.
Ja, weil wir hatten mehrere Transportschäden dann zwischendrin. Ja. Und im Prinzip ging es dann eigentlich so richtig los. Ich hatte ja immer ein Baby mit dabei, ja, also sowohl bei den ganzen Fertigern. Ich habe das ja eigentlich allein in Vollzeit gemacht mit kleinem Kind. Da muss man sich natürlich nochmal ganz anders organisieren, was frische Windel, frisch gestillt und so weiter angeht, bevor man sich dann auf die Reise begibt. Wir haben sehr viel gewickelt auf großen Konferenztischen, weil unsere Tochter war einfach Bestandteil unserer Unternehmung und das gehört mit dazu.
Was aber
natürlich als Selbstständiger super gut funktioniert. Und
ist aber auch der Door-Opener gewesen, muss man sagen.
Ja, also aber als Angestellter geht es nicht so einfach, das ist nicht so kompatibel. Und wir haben es halt einfach durchgezogen. Und genauso war es mit dem Vertrieb, weil jetzt hatten wir dann 25 Maschinen und hatten aber noch keine Kunden. Und da ging es natürlich los. Und ich kann mich nur gut daran erinnern, wie da wirklich zu jeder Jahreszeit mit meinem Telefon und meinem Kinderwagen Kaltakquise gemacht habe. Und wenn ich überhaupt zu einem vielen Dank kommen Sie vorbei gekommen bin, dann war das ja schon ein Highlight. Die meisten haben aufgelegt, bevor ich meinen Satz überhaupt beendet habe, weil ich ihnen was verkaufen wollte. Ja? Und der schönste Anruf war eigentlich damals mit der Hanna Satin. Also die war damals Pionier. Die haben den ersten Unverpacktladen in München gegründet, den Ohne. Und die hat gesagt, Amelie, das glaubst du nicht, das muss Schicksal sein. Also wir kannten uns vorher nicht. Sie wollte aus den USA eine Maschine selber importieren, weil sie ja halb Amerikanerin auch ist und das hier vermisst hat und das in ihrem Laden anbieten wollte. Und die haben wirklich unseren allerersten Prototyp mit der Seriennummer 001 bekommen, der da auch bis vor kurzem wirklich stand und auch heute immer noch super läuft. Nur mit Corona musste leider dieses tolle Konzept auch schließen. Aber wo man auch sieht, das war jetzt ja wirklich zig Jahre im Einsatz, das Gerät, obwohl wir das nur für eine ganz kurze Phase irgendwie angedacht hatten zum Prototypen. Und wir haben uns selber auch immer eher als Engineering Company gesehen und als Food Tech. Wir wollten auch mit Nüssen nichts zu tun haben.
Product Company.
Und haben dann aber auch sehr schnell in diesem ganzen Prototypenprozess gemerkt, als wir dann wirklich 25 Kunden hatten, die ich alle allein mit dem Kinderwagen akquiriert habe, die auch alle hier in der Münchner und in der Allgäuer Region waren, dass die Resonanz von der Maschine immer super gut war. Ja, und wir hätten uns damals wirklich entscheiden können, hey, machen wir weiter oder beenden wir es ab dem Prototypentest? Weil wir wussten ja überhaupt nicht, mögen nur wir das oder mögen auch andere Menschen das? Und wir haben es ja klassisch B2B gegründet, das heißt nicht für den Endverbraucher, sondern wir sind auf Menschen zugegangen, die einen eigenen Laden hatten, die eine Bäckerei hatten, die das dann selber weiterverkauft haben. Frühstücksbuffet. Die es einfach weiterverkauft haben und weitervertrieben haben, das Endprodukt. Und dann kam das nächste Fuck-up, weil alles, was wir probiert haben, was unsere Kunden da reingeschmissen haben, das hat so ekelhaft geschmeckt, dass eigentlich ja keiner die Maschine brauchte. Weil shit in, shit out, ja, das ist wie in der Lebensmittelindustrie. Gute Produkte, gute Qualität ist eigentlich so das A und das O. Aber zu dem Thema Nuss erzählen wir euch, glaube ich, in der nächsten Podcast-Folge nochmal mehr und detaillierter. Heute geht es um die Maschine. Und da ging es eigentlich relativ cool weiter, weil wir haben ja den Anspruch, wir wollen immer ja vorwärts kommen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und waren relativ früh ja mit Bosch in Austausch.
Über einen Kontakt, ja.
Die eine Keramikdivision im Allgäu hatten, was wir gar nicht wussten. Keramik ist ja ein hochspannender Werkstoff. Sag doch mal kurz was zu Keramik, Timo.
Also es wird, du hast ja wenn man es mit Espresso-Mühlen vergleicht, kannst du ja mit einer Stahlmahlscheibe verwenden, teilweise mit einer Beschichtung. Aber Keramik hat einfach, sag mal, mehr Kantenschärfe, mehr Kantenstabilität. Also wenn auch mal ein Steinchen zwischen reinkommt, was ja bei Nüssen auch passiert, dann vermalzt es einfach. Ja? Das ist das Heilerde, was mit bei der Nusscreme sozusagen beim Kaffee rauskommt. Und Bosch hat eben im Allgäu eine Keramikdivision. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Keramikmahlscheibe bei uns in der Maschine, wenn wir es dann in Serie gehen.
Genau, haben
mit denen
ein eigenes Profil entwickelt. Also wir haben kein Standard irgendwie aus dem Großhandel bestellt, sondern ein eigenes Profil entwickelt. Und ich kann mich nur gut erinnern, du hast dir freitags beim Ari freigenommen. Wir standen mit dem sehr coolen Bosch-Team da in der Entwicklungsabteilung im Allgäu und dann sagen die irgendwann, also ihr seid ja total lustig und auch eure Maschine, aber wie wollt ihr denn jemals skalieren und wachsen?
In Serie kommen.
Und dann haben wir nur gelacht und haben gesagt, das ist doch jetzt gerade total egal, so weit sind wir noch nicht. Dann machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn wir an dem Punkt sind.
Ja, wobei die dann relativ schnell gesagt haben, hey Leute,
wir haben eine Idee.
Es gibt in Bleichach im Werk eine Lehrwerkstatt und die wollen eigentlich immer zusammen mit Unternehmen, mit Institutionen, eigentlich ein Projekt pro Lehrjahr auf die Beine stellen. Und da könnte sich der Bosch vorstellen, sozusagen eigentlich die Maschine zu montieren. Da habe ich gesagt, ja, perfekt, geil, okay, ja. Mach mal.
Und die haben
ja
für uns dann die Überleitung gemacht vom Prototyping in die Serie.
Was natürlich,
als es dann wirklich losging.
Was mega war, weil die gehen natürlich halt, sagen wir mal, mit der Bosch-Mentalität, mit der Bosch-Herangehensweise dran, also die industrialisieren dir ein Produkt so, dass du es halt einfach auch in Serie sauber
den
montieren
Prozess
kannst.
Vor allen Dingen dahinter. Ja.
Leider war halt dann nach einem Lehrjahr die Zeit rum.
Ja,
oder nach
also,
einem halben Lehrjahr.
Das darf man immer nicht so laut sagen, aber wir sind ja unter uns hier im Podcast. Wir haben immer gesagt, es ist ja Kinderarbeit, aber dafür regional, weil die Azubis waren natürlich teilweise erst 16 Jahre alt und es hat mega Spaß gemacht. Also wir waren echt auch viel in der Lehrwerkstatt mit Baby. Und haben da mitgeholfen und die ganzen großen Teile dann in den Keller gebracht. Und das war so richtig Team Spirit. Und das waren eigentlich unsere ersten imaginären Mitarbeiter, weil wir waren ja auch zu dem Zeitpunkt immer noch allein.
Und hier ging es ja auch weiter. Da hat der Bosch dann wieder gesagt, ja Leute, also in der Lehrwerkstatt könnt ihr das ja jetzt nicht jedes Jahr machen, aber wir haben da ein Werk. Und so sind wir dann eigentlich in der Werk nach Straubing gekommen und da
die
ist dann
die Montage
im Prinzip eigentlich so die wirkliche erste Serie eigentlich angelaufen. Ja? Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht irgendwie jeden Produktionsschritt irgendwie zu erzählen, aber mittlerweile, wie viele Länder? 40 Länder.
40.
Hauptsächlich Frühstücksbuffet, ja, da haben es viele von euch auch schon gesehen. Wir stehen bei den Unternehmen in der Kaffeeküche, um sich einen frischen Snack zu machen. Apfelschnitz rein, Banane wieder ab zum Arbeitsplatz.
Besonders stolz sind wir auf den Profisport, die uns da wirklich als Functional Snack verwenden und teilweise 20 Minuten, bevor irgendwelche Fußballprofis oder der Deutschlandachter von den Ruderern trainieren müssen oder einen Wettkampf haben, nutzen die unsere Nusscreme als langanhaltende Energiequelle. Und wir sind wirklich mega stolz, dass wir da seit 2018 eigentlich schon diese ganzen Partnerschaften haben. Das sind zahlende Kunden. Ja, also wir kriegen da, wir machen da keinen, wie sagt man so schön? Also wir verschenken nichts. Außer Peanuts. Aber wir freuen uns jetzt, euch in den nächsten Folgen auch auf unsere Reise mitzunehmen. Und das war auf jeden Fall die erste Folge zu den ersten paar Maschinen von Nonstop Nuts. Und nächstes Mal geht's um
die Nuss.
Die Nuss.
Oder?
Bleibt dran. Bis dann. Ciao.